So, ich darf heute das letzte Thema für diesen Jugendurlaub machen. Und ich freue mich sehr darüber. Also, ich freue mich über das Thema, weil es sehr, sehr wichtig ist. Und zwar wollen wir uns heute den Sündenfall anschauen. Und mit Sicherheit kennt ihr Manipulation. Und niemand von uns wird gerne manipuliert, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir trotzdem schon in unserem Leben, ich denke, jeder von euch, irgendjemand so etwas manipuliert, damit es uns besser geht. Und wahrscheinlich kennt ihr auch solche Werbungen. Ich probiere mal, ob das jetzt funktioniert. Kommt. Aha. Mega. Auf jeden Fall dachte ich mir so, wir sind ja jetzt alle satt, aber die Burger, die sehen so mega aus. Das ist schon. Das ist schon mega. Und dann, wenn man aber zu Maggis fährt, dann ist es echt nix. Also, und genau solche Werbungen, die kennen wir überall. Genau solche Werbung kennen wir überall. Der Burger, der sah so gut aus und dann bekommen wir den und das ist einfach nur so ein kleines Brot, wo man gerade so ein bisschen Fleisch drauf sieht, ein bisschen Käse. Aber da ist überhaupt nicht, ja, sieht überhaupt nicht so gut aus wie das in der Werbung. Und jeder weiß es von uns und trotzdem gehen wir immer wieder zu Maccas oder zum Burger King und essen diese Burger. Und genauso auch die Chipspackungen. Wenn wir Chips kaufen, dann ist das meiste, was in diesen Chipspackungen drin ist, einfach Luft. Und da ist nur so ein bisschen Chips. Genauso auch mit der Schokolade oder zum Beispiel beim Pokerspielen diese Woche. Da hat jemand gesagt, hey, die Dose ist viel größer von der Red Bull, obwohl da viel weniger drin ist. Also die sieht viel größer aus. Und so gibt es überall diese Tricks und überall diese Manipulationen, die wir sozusagen auch im Alltäglichen erfahren. Und worum geht es den Leuten? Die wollen einfach ihr Produkt verkaufen. Aber diese Masche ist einfach überall, in jeder Branche, egal wo man schaut. Und so besteht unser Leben eben darin, dass wir entweder manipuliert werden oder halt manchmal auch wir andere manipulieren. Und um diesen Sündenfall, um den es heute gehen wird, das genau, oh, sorry. Das, ja. Und in dem Sündenfall, um den es heute geht, soll es genau darum gehen, weil in dem Sündenfall nichts anderes gemacht worden ist, als Adam und Eva wurden manipuliert, denen wurde etwas angedreht, was in Wirklichkeit gar nicht so ist. So wie bei dem Burger, der ist gar nicht so gut, wie der im Video aussieht. Oder die Red Bull-Dose ist nicht mehr als die andere Dose. Und die Chipspackung ist auch nicht so voll, wie sie aussieht. Und so kommen wir heute zu diesem Problem vom Sündenfall. Und wir haben uns bis jetzt mehrere Themen angeschaut. Wir haben mit Ruhe angefangen und haben gesehen, okay, die Sünde hat diese Ruhe zu einer, man könnte sagen, Unruhe gemacht. Dann haben wir uns weitergeschaut, die Ebenbildlichkeit. Gott hat sich das ausgedacht und hat uns gut geschaffen, hat uns in seinem Bild geschaffen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Schöpfungsordnung umgedreht. Wir haben seine Ordnungen, seine, ja, Regeln, sein, das, was er sich ausgedacht hat, haben wir einfach weggeschmissen. Und dann haben wir auch gesehen, dass wir nackt geschaffen worden sind, aber jetzt sind wir alle angezogen. Und gestern haben wir noch uns die Ehe angeschaut, wie Gott sich gedacht hat. Und da haben wir auch gesehen, wie die Sünde eigentlich einen paradiesischen Ort zu einem Höllenort gemacht hat irgendwie. Nun, und heute schauen wir uns eigentlich das zentrale Thema an, und zwar den Sündenfall. Weil wir haben uns immer angeschaut, okay, dieses Thema wurde durch den Sündenfall halt verändert oder durch die Sünde verändert, aber heute wollen wir uns diesen Sündenfall genauer anschauen. Und ja, meine Meinung ist auch wirklich, dass dieser Sündenfall so zentral ist und dass in diesem Sündenfall so viel drinsteckt, wie heute immer noch die Sünde funktioniert und wie heute immer noch der Mensch funktioniert. Und wie heute immer noch Gott ist. Also, es ist zwar eine so alte Geschichte, aber eigentlich ist es im Prinzip fast das Gleiche wie heute. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir es uns anschauen und dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir uns bewusst werden, okay, damals wurde Eva manipuliert, heute wir auch. Und genauso auch diese Lüge immer wieder glauben. Nun, und so will ich ganz einfach mit dem ersten Punkt anfangen und der erste Punkt heißt gesündigt. Wir wollen uns eben anschauen in diesem ersten Punkt, wie der Mensch damals gesündigt hat und vor allem, wie die Art und Weise der Sünde funktioniert, dass sie uns zur Sünde verleitet. Und Ich will mit etwas beginnen, und zwar will ich mit etwas beginnen, was auf den ersten Blick sich komisch anhört. Und zwar Adam und Eva, das glaube ich, wurden daran manipuliert, dass sie angefangen haben, an der Güte Gottes zu zweifeln. Schlagen mir gerne auf, 1. Mose Kapitel 3. Und wir gehen einfach durch diesen Text durch, 1. Mose Kapitel 3. Und wie fängt es im ersten Vers an? Der erste Vers fängt daran an, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Nun, nebenbei gemerkt, Eva war irgendwie nicht verwundert, dass die Schlange mit ihr geredet hat. Also entweder konnten alle Tiere reden oder irgendwie war das halt für Eva normal. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall steht es an dieser Stelle nicht geschrieben, warum das so war. Aber die Schlange ist, und ich denke, das wissen alle von euch, der Teufel. Man könnte Offenbarung 12, Vers 9 noch sagen. Da ist sozusagen die Bezugsstelle, wo drin steht, dass die Schlange der Teufel ist. Nun, und auf den ersten Blick könnte man sagen, der Teufel versucht irgendwie, ja, das Gedächtnis von Eva abzuprüfen. Hat Gott wirklich gesagt? Also erinnerst du dich wirklich daran? War das wirklich so, wie Gott es gesagt hat? Aber der Teufel will nicht schauen, ob Eva das sich gut gemerkt hat, oder er will auch nicht prüfen, ob das Verständnis da ist. Und der Teufel will auch an dieser Stelle noch nicht die Worte Gottes verdrehen. Das wäre viel zu offensichtlich, viel zu primitiv, viel zu leicht zu durchschauen. Er ist viel listiger. Er geht hin und mit dieser Frage, hat Gott wirklich gesagt, will er eine Sache machen. Und zwar, er will die Sichtweise auf Gott verdrehen. Denn Adam und Eva haben ein perfektes Verhältnis gehabt zu Gott. Ihr Verhältnis war ohne Sünde. Gott war ihr bester Freund. Und Gott war für sie der Vater, Gott war für sie der Schöpfer, Gott war für sie alles. Und Gott war für sie jemand, dem sie mit allem vertrauen konnten. Ganz sicher. Und wenn wir sie gefragt hätten davor, will Gott nur das Beste für euch, hätten die gesagt, ja klar, natürlich. Und jetzt kommt der Teufel oder die Sünde und streut einen Samen. Und der Samen ist eben ein Zweifel. Ein Zweifel an der Güte Gottes. Also ist Gott wirklich dieser Freund, von dem ihr so vermutet und so denkt? Ist Gott wirklich dieser Vater, der nur das Beste für euch im Sinn hat? Und mit dieser Formulierung scheint es so, als wenn Gott ihm irgendetwas vorenthalten will. Ich will euch ein Beispiel machen. Ein Junge und ein Mädchen sind schon eine längere Zeit zusammen, nicht ganz so frisch, aber auch noch nicht ganz so lang, und lernen sich immer mehr kennen und kommen sich immer näher. Und der Junge sagt immer wieder, dass er sie mag, und er immer wieder, dass sie vielleicht der Lieblingsmensch ist, und er macht ihr Komplimente. Und er sagt, ohne dich will ich nirgendwo hinreisen. Und er hat einfach so schöne Worte und das Mädchen fühlt sich voll wohl bei ihm. Aber dann kommt irgendwann mal eines Tages raus, dass der Junge mit vielen anderen Mädels geschrieben hat. Und auf einmal fühlt sich das Mädchen so ein bisschen hintergangen. Davor hat sich das Mädchen so gefühlt, als wenn der Junge ihr alles wäre, ihr Bestes will. Und auf einmal fühlt sie sich hintergangen. Und ich glaube, das ist das gleiche Gefühl, das der Teufel hier erzeugen will. Der Teufel will bei Eva erzeugen so, hey, also Gott ist schon gut, aber in Wirklichkeit will er dir etwas vorenthalten. In Wirklichkeit gibt es etwas noch Besseres. Und in Wirklichkeit hat Gott nicht das Beste für euch. Nee. Es gibt noch was Besseres. Und er sieht diesen Zweifel. Und dieser Zweifel ist, dass Gott es euch eben nicht gönnen will. Gott will euch nicht das Beste gönnen. Und plötzlich vertraut Eva nicht mehr so Gott wie davor. Vielleicht hat ja Gott wirklich was vorenthalten. Vielleicht gibt es ja wirklich etwas Besseres. Und wir wissen es bloß nicht, weil Gott es uns nicht gesagt hat. Und ich will in dem ersten Punkt uns eine kleine Figur vorstellen. Und ich will in dieser Figur versuchen, so ein bisschen dieses Prinzip auf heute zu übertragen. Und diese Figur, ja, heißt Bob. Ich habe mir ein cooles Bild ausgesucht. Und Bob ist, ja, er ist auch ein Jugendlicher, ungefähr so alt wie wir. Und ja, Bob geht auch in die Gemeinde und er meint es wirklich ernst mit Gott. Und er lebt mit ihm, er geht in die Hauskreise, in die Jugendgruppe, er geht zur Bibelstunde, zur Gemeinde, er ist überall dabei, er hängt mit seinen Freunden ab und auch mit seinen Freunden redet er viel über Gott und er verbringt viel Zeit mit ihnen. Und dann irgendwann mal verletzen ihn seine Freunde. Die machen einen Witz über ihn und dieser Witz finden alle lustig, außer Bob, und er ist verletzt. Er ist innerlich verletzt. Und was schießt ihm in den Kopf? Was ist der erste Gedanke, den Bob ja, in den Kopf schießt? Und das ist, dass er nicht verdient hat, so behandelt zu werden. Es ist ungerecht und es ist unfair, so schlecht behandelt zu werden. Er hat etwas Besseres verdient. Und das ist ungerecht. Und auf der anderen Seite in seinem Kopf toben die Gedanken und er hört förmlich, wie das Wort Gottes zu ihm spricht und sagt, vergib deinen Freunden. Und Bob denkt sich, nein, das ist voll unfair. Und ich habe etwas Besseres verdient. Gott hat es zugelassen, dass ich so schlecht behandelt werde. Also Gott will wirklich das Beste für mich im Sinn? Nee, ich glaube nicht. Und so beginnt er, diesen Zweifel und diesen Zorn in seinem Herzen groß werden zu lassen. Und warum? Weil er daran zweifelt, dass Gott wirklich das Beste für ihn will. Nun, lesen wir weiter in 1. Mose, ab Vers 2. Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Der Boden ist besät mit den Zweifeln und was passiert dann? Eva glaubt der Lüge. Eva glaubt der Lüge, dass Gott ihnen wirklich etwas vorenthalten hat. Und das Spannende ist, in diesem ganzen Abschnitt kommt nur in Vers 4 die einzige Lüge vor. Also die einzige Falschinformation. Und diese Falschinformation ist, ihr werdet durchaus nicht sterben. Und der Rest ist im Grunde genommen richtig, was der Teufel hier gesagt hat. Weil Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet davon sterben. Nun, jetzt hat der Teufel eben Eva so weit gebracht, dass Eva seine Ware genommen hat. Dass Eva eben das geglaubt hat, dieser Lüge vertraut hat. Und hier ist dieser wichtige Punkt, den wir verstehen müssen. Adam und Eva vor dem Sündenfall stehen vor zwei Worten, könnte man sagen. Vor zwei Tatsachen, aber sie wissen nicht, was passiert. Auf der einen Seite ist das Wort Gottes, wie Gott sagt, esst nicht davon. Und auf der anderen Seite ist das Wort vom Teufel, wo er sagt, ich glaube, Gott hat doch etwas noch für euch vorenthalten. Und so sehen wir, das ist das Einzige, was sie haben. Die haben nur die Worte. Einerseits von Gott und andererseits vom Teufel. Also mehr haben die gar nicht. Und jetzt ist nur die Frage, wem glaubt Eva mehr? Glaubt Eva mehr Gott oder glaubt Eva mehr der Lüge vom Teufel? Wir holen unseren Freund Bob wieder raus und schauen, wie es bei ihm so ist. Es sind schon ein paar Tage vergangen, seitdem er verletzt worden ist. Und ja, scheinbar hat sich alles in ihm gelegt. Es ist alles ruhig geworden. Und Dann sieht er wieder seine Freunde und auf einmal, in einem Moment kommt alles wieder hoch. Und er merkt, wie er zornig wird. Er merkt, wie er wütend wird. Aber wenn er ehrlich ist, dann geht es ihm immer noch darum, dass er es nicht verdient hat, so schlecht behandelt zu werden. Und er will um sein Recht kämpfen. Er will darum kämpfen, besser behandelt zu werden. Ohne es wirklich zu merken, hat er gemacht, er hat der Lüge des Teufels geglaubt, ist hingegangen und hat angefangen, um sein Recht zu kämpfen. Weil wenn Gott wirklich gütig wäre, dann würde er mich besser behandeln. Dann würde er es nicht zulassen, dass ich so ungerecht behandelt werde. Dann würde er es nicht zulassen, dass meine Freunde mich so verletzen. Und Gott sagt, wir sollen lieben. Das ist so schwer und so einfach in diesem Moment nicht vorstellbar. Und so steht Bob genauso vor dieser Wahrheit, dass er weiß, wir sollen einander lieben, und vor dieser Lüge, dass er sagt, mir geht es um mein Recht und ich will darum kämpfen. Und genauso auch bei Eva. Eva weiß, Gott sagt, iss nicht von der Frucht. Und der Teufel sagt, iss von der Frucht. Und beide haben sich entschieden, das Falsche zu nehmen. Beide haben sich entschieden für etwas, was in ihrem Moment, in ihren Augen besser aussieht. Eva greift zur Frucht und Bob beginnt, seine Freunde einfach zu lästern. Und was passiert, nachdem Eva diese Frucht genommen hat? Was ist da passiert? Und es wurden ihren die Augen aufgetan. Wir lesen Vers 7. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Sie haben erkannt, dass sie nackt sind. Sie haben erkannt, dass sie gesündigt haben. Und wir haben uns das Thema schon angeschaut mit der Nacktheit. Aber ich bin mir sicher, in diesem Moment, wo die es erkannt haben, in diesem Moment haben sie angefangen, diesen Teufel, diese Schlange zu verfluchen. Sie haben angefangen, ja wirklich zu merken, dass es falsch war. Sie haben gemerkt, die Schlange hat sie hintergangen. Sie haben gemerkt, die Schlange hat sie manipuliert. Aber was ist jetzt? Wenn wir ehrlich sind, von einem Moment auf den anderen haben sie alles verloren. Alles. Sie haben gar nichts mehr. Adam hat seine beste Beziehung, seinen besten Freund, hat er verloren. Zu Gott hat er diese freundschaftliche Beziehung verloren. Adam hat seine Frau, seine geliebte Ehefrau, seine Freundin, das ist eine Lebensgefährtin, mehr oder weniger verloren. Er sieht sie nicht mehr als seine Frau, sondern mehr als Ballast. Das, was sein Gegenüber war, ist plötzlich sein Gegner. Und so sehen wir Adam und Eva, beide haben alles verloren. Und der Teufel hat ihnen etwas verkauft, der Teufel hat ihnen etwas angedreht, wo sie dachten, oh, jetzt bekomme ich mehr, jetzt ist es noch besser und Gott hat es mir vorenthalten. Aber eigentlich haben sie das vom Teufel genommen und haben damit alles weggeschmissen. Sie haben gar nichts mehr. Schauen wir wieder bei Bob vorbei. Bob, der hat sich seinen Mund fusselig geredet. Irgendwann mal konnte er auch diesen Zorn vor seinen Freunden noch nicht mehr verbergen und ist an die Decke gegangen. Irgendwann mal hat er seine Freunde richtig rund gemacht. Und was ist passiert? Der Teufel kam zu Bob und hat damit angefangen, diese Zweifel zu sehen, dass Gott doch nicht gütig ist. Wenn Gott gütig wäre, dann würde er ihn nicht so behandeln. Er hat dieser Lüge geglaubt, er hat um sein Recht gekämpft, egal was es kostet, hat gelästert, ist zornig gewesen. Und was ist jetzt mit Bob? Wenn wir ehrlich sind, hat diese Freundschaft oder diese Freundschaften kaputt gemacht. Die Freunde sind weg und die Beziehung zu Gott ist auch kaputt. Und wir sehen, der Weg vom Teufel endet immer. Immer im Tod und Verderben. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und der Weg von Gott endet immer im Leben. Und wenn wir ehrlich sind, das Beispiel von Bob war schon auch ein fiktives Beispiel, aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es gar nicht so weit hergeholt von unserem Leben. Denn wir alle glauben jeden Tag irgendwelchen Lügen vom Teufel. Wir alle leben irgendwo und sündigen doch jeden Tag. Ein einfaches Beispiel, wenn wir auf dem Sofa liegen. Wir kommen von der Arbeit nach Hause, legen uns auf das Sofa und wir haben keine Lust, was anderes zu machen. Und es würde nie jemand so das sagen, niemand würde das in seinem Kopf so denken, aber wenn wir ehrlich sind, dann beginnt es damit, dass wir an der Güte Gottes zweifeln und sagen, hey, eigentlich ist es viel zu viel Arbeit für mich, eigentlich ist es viel zu viel zu tun für mich. Und wir glauben der Lüge und denken, ja, es ist besser, einfach den ganzen Tag liegen zu bleiben, nichts zu machen. Und was passiert dann? Am Ende vom Tag schauen wir zurück und sehen auf einen Tag, der verschwendet ist. Sehen auf einen Tag zurück, der leer ist. Sehen auf etwas zurück, wo wir eigentlich alles verloren haben. Genauso auch mit Schönheit. Mit Schönheit ist es auch so, dass wir hingehen und meinen so, das ist voll ungerecht, dass Gott mich so hässlich gemacht hat. Den anderen hat er so schön gemacht und mich so hässlich. Und das ist wirklich ein gütiger Gott. Das ist wirklich das Beste für mich. Und wir fangen an zu zweifeln. Wir fangen an, der Lüge zu glauben und jagen dieser Schönheit nach, jagen diesem Götzen nach. Und in extremen Fällen endet es vielleicht in Magersucht oder in Fresssucht oder Fettleibigkeit. Aber zum Schluss laufen wir eben diesen Götzen nach und stehen wieder mit leeren Händen da, haben wieder alles verloren. Und wir können so weitergehen, bei jeder einzelnen Sünde, Pornografie, Stolz, Lüge, Zorn, Sorgen, Faulheit und so weiter. Bei allen Sünden beginnt es damit, dass wir anfangen, an der Güte Gottes zu zweifeln. Wir fangen damit an, Gott hat uns etwas vorenthalten und Gott gönnt es mir nicht. Aber zum Schluss, was ist passiert? Nach dieser Sünde kam das Gericht. Und so ist auch der zweite Punkt gerichtet. Und dieses Gericht oder dieser Abschnitt vom Gericht ist ein unglaublich spannender Abschnitt, weil einerseits zeigt der Abschnitt so deutlich auf, wie viel Tod, wie viel Verderben diese Sünde mit sich bringt. Der ganze Fluch, diese ganze Last der Sünde, die ist so unglaublich schwer. Und auf der anderen Seite wird wahrscheinlich fast in keinem anderen Abschnitt der Bibel so deutlich die Gnade von Gott sichtbar. Und fangen wir an mit Vers 8. Ich lese ab Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten unter den Bäumen des Gartens. Und der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Gott kommt am Abend. Gott kommt nicht zwei Wochen später. Er kommt nicht mitten in der Nacht. Er kommt nicht mitten am Tag. Er kommt nicht irgendwann. Nein, er kommt an dem Abend, an dem es passiert ist. Oder beziehungsweise an dem Abend von dem Tag, wo es passiert ist. Und vielleicht, wir wissen es nicht genau, aber wir vermuten es, dass Gott jeden Abend kam. Und so kommt er auch diesen Abend zu Adam und fragt ihn und ruft ihn, wo bist du? Und hat Gott vergessen, wo Adam ist? Er ist doch in diesem Garten, hat ihn irgendwie verloren? Ist er so klein? Nein! Hat Adam nicht bemerkt, dass Gott da ist? Vielleicht war er so beschäftigt? Nein, Adam hat sich versteckt, das haben wir auch gesehen. Und Gott stellt hier nicht die Frage, um Informationen zu bekommen. Oh Adam, wo bist du? Ich habe dich immer noch nicht gefunden. Gott muss hier nicht informiert werden. Nein. Alle Fragen, die jetzt kommen in diesem Abschnitt, jeder einzelne von ihnen, ist eigentlich nur dazu da, damit der Mensch umkehren kann, damit der Mensch Buße tun kann. Und lasst uns weiterlesen ab Vers 10. Was antwortet der Mensch? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Adam fängt an, mit Gott zu reden. Aber Gott verurteilt Adam nicht für seine Antwort. Und Gott weiß ganz genau, was los ist. Aber Gott stellt nochmal zwei Fragen. Und die zweite Frage, da legt es ja Gott Adam förmlich in den Mund und sagt, hast du gegessen von dem Baum des Lebens? Adam müsste eigentlich nur sagen, ja, ich habe davon gegessen. Bitte vergib mir. Aber was macht Adam? Adam geht hin, verpfeift Gott und verpfeift seine Ehefrau. Und da kommt genau das an das Tageslicht, was wir in Punkt 1 gesehen haben, an diesem Zweifel. Er zweifelt an der Güte Gottes. Denn wenn Gott wirklich das Beste für ihn wollen würde, dann würde ihm wahrscheinlich nicht die Frau geben. Aber lass uns weiterlesen, Vers 12. Vers 12. Der Mensch sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also wir sehen, Adam wirft es einfach Gott vor und Eva. Und wie reagiert Gott darauf? Geht er jetzt hin und diskutiert mit Adam? Nein. Er lässt Adam stehen und geht weiter. Geht weiter zu Eva. Und was macht er mit Eva? Vers 13. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich und ich aß. Also, Gott kommt genauso zu Eva und fragt sie genauso wie Adam, was hast du gemacht? Er gibt Eva die gleiche Möglichkeit, wieder umzukehren, wieder Buße zu tun. Und was macht Eva? Sie schaut, okay, bei Adam hat das funktioniert, es einfach weiterzuschieben. Gott redet nicht mehr mit Adam, jetzt kann ich das auch machen. Und sie schiebt es einfach weiter zu der Schlange. Aber jetzt bei der Schlange, wenn wir das lesen, lass uns darauf achten, redet Gott anders. Gott stellt hier keine Fragen bei der Schlange. Er fragt sie nicht, nein, er verflucht sich hier nur. Es gibt bei diesem Tier keine Gnade, sondern nur Gericht. Vers 14. Und Gott der Herr sprach zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und jetzt in Vers 15 kommen so dieser bekannte Vers, den jeder kennt von euch, dieses Urevangelium. Aber lasst uns mal kurz innehalten. Lasst uns mal kurz nachdenken, an welcher Stelle das hier kommt. Weil bevor Gott irgendein Gericht ausgesprochen hat, bevor Gott hingegangen ist und alles in Ordnung gebracht hat, bevor Gott irgendjemand verflucht hat, bis auf die Schlange, kommt Gott mit Gnade, verheißt Gott das Evangelium. Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn die Ferse zermalmen. Und wir müssen uns diese Herrlichkeit auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen uns diese Gnade einmal vor Augen malen. Gott, was macht er? Er schafft den Menschen. Es ist perfekt. Dann, der Mensch rebelliert gegen Gott. Dann vertraut er ihm nicht. Gott kommt in diesen Garten. Was macht der Mensch? Der Mensch läuft weg. Gott läuft ihm nach und stellt ihn zur Rede. Gott fragt ihn. Nicht nur einmal, zweimal fragt er ihn. Was macht der Mensch? Er schiebt die Schuld weiter und beschuldigt sogar noch Gott. Und was ist das Erste, was Gott hier macht? Geht er hin und verflucht alle? Geht er hin und richtet alle? Nein. Es gibt gar nichts in dieser Geschichte, was wir richtig gemacht haben. Aber Gott geht hin und verheißt einen Nachkommen. Gott geht hin und verheißt Rettung. Gott geht hin und verheißt Vergebung. Gott geht hin und verheißt einen Ausweg. Er verheißt Rettung durch seinen eigenen Sohn. Gott liebt uns, obwohl wir Sünder sind. Gott sucht uns, obwohl wir weglaufen. Und Gott rettet uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, bevor wir uns diese Flüche anschauen, dass Gott gnädig ist, bevor er richtet. Nun, aber Gott meint es ernst mit der Sünde und Gott spielt damit nicht rum. Und deswegen geht er hin und verflucht auch den Mann und die Frau. Und er fängt in Vers 16 an mit der Frau. Lasst uns Vers 16 lesen. Zu der Frau sprach er: Ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und auch dein Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Es ist so spannend, Gott verflucht bei der Frau zwei Dinge. Und diese zwei Dinge, die Gott hier verflucht, sind eigentlich die zwei Dinge, für die Frau eigentlich das Schönste ist. Einerseits die Beziehung zu ihrem Mann und andererseits, könnte ich sagen, die Beziehung oder alles, was mit den Kindern zu tun hat. Er verflucht die Schwangerschaft und das Kindergebären. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass wahrscheinlich nach dem Sündenfall die Frau die Tage öfters bekommen hat. Denn wenn Eva die Tage so oft bekommen würde und jedes Jahr theoretisch ein Kind bekommen würde, aber ewig leben könnte, dann wären es ganz viele Menschen und die Erde wäre ganz schnell voll. Deswegen war es wahrscheinlich so, dass sie sie weniger bekommen hat. Und so sehen wir, die Schmerzen werden mehr. Auch die Schwangerschaft ist unglaublich schwierig und viel mit Schmerzen verbunden. Und das ist das Erste, was Gott verflucht. Und das Zweite ist, die schönste Beziehung, das, was eigentlich dieses Paradies sein soll auf dieser Erde, das, was eigentlich ein Ort der Geborgenheit sein soll, das, was ein Ort von Freude und Liebe sein soll, das wird auch von Gott verflucht, indem die Frau noch den Mann begehrt. Und es ist so spannend, denn was hat Eva gemacht bei dem Sündenfall? Sie hat die Frucht genommen und es Adam gegeben. Also schon im Sündenfall hat sie sich über ihren Mann gestellt und genau mit diesem Verlangen verflucht Gott sie. Zu Gott geht nach Eva in der Reihenfolge weiter zu Adam. Und lasst uns weiterlesen ab Vers 17. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Fluch von Adam ist hier deutlich länger. Er redet mehr mit Adam, aber man könnte es runterbrechen auf einen Punkt, dass Gott hier die Arbeit von Adam verflucht. Man könnte sagen, das Schönste, was eigentlich Adam hatte, einfach zu arbeiten, den Garten zu bebauen und zu sehen, wie alles wächst und wie alles gedeiht, daran Freude zu haben, das verflucht Gott und sagt mit Dorn und Distel. Und das, wenn wir ehrlich sind, merken wir das. Heute haben wir keine Dorn und Distel in dem Sinne bei uns auf der Arbeit, aber es ist trotzdem so anstrengend. Wie oft geht etwas kaputt, passt etwas nicht, es ist falsch bestellt. Wie oft läuft das Programm oder der Rechner nicht? Wie oft müssen wir früh morgens aufstehen, mit Mühe und Not uns aus diesem Bett quälen? Wie viele Tage können wir zählen, an denen wir den ganzen Tag gearbeitet haben und am Ende war alles für die Katz? Und wir merken es auch an diesem ganz einfachen Fakt, dass wir einfach mehr schwitzen als die Frauen. Und es ist einfach ein Fluch. Es ist der Fluch von dieser Sünde. Und Gott rechnet hier ab. Das Tier, die Schlange hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Und jetzt kommt Gott und er zeigt ihnen, was es bedeutet hat, dass sie gesündigt haben. Und was lesen wir hier in diesen Versen? Es ist nichts anderes wie die hässlichen Auswüchse des Todes. Es ist voll mit dem Geruch des Todes. Der Mensch verliert seine Beziehung zu Gott. Dann kommt der Fluch der Sünde. Und dann verheißt Gott ganz zum Schluss in Vers 19, der Mensch muss sterben. Davor musste er nicht sterben und jetzt muss er sterben. Also es gibt hier eigentlich nichts Positives. Tod, Verderben, Fluch, alles so düster und dunkel. Und dann kommt Vers 20. Lest mit mir Vers 20. Hier steht geschrieben, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Also Adam hat an dieser Stelle eigentlich nichts Besseres zu tun, wie seiner Frau jetzt einen neuen Namen zu geben. Gerade ist eben die Welt untergegangen, gerade eben kam die Sünde in die Welt, gerade eben haben die einen Haufen Flüche bekommen, die haben gerade gemerkt, okay, wir sterben jetzt. Und dann denkt sich Adam, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist einfach Eva einen neuen Namen zu geben. Ja, ich denke, das ist eine echt gute Idee und es passt echt gut da rein. Naja, zumindest, wenn wir das lesen, denken wir so, das ist einfach merkwürdig. Aber ich glaube, dieser Vers steht hier drin, weil Mose uns auf etwas aufmerksam machen wollte. Und das ist, dass Adam geglaubt hat. Adam hat geglaubt. Denn auch wenn dieses Gericht schrecklich ist, wenn diese Sünde schrecklich ist, wenn wir es merken heute, wie schrecklich dieser Tod und die Sünde ist, so glaubt Adam doch den Worten Gottes. Er glaubt der Verheißung aus Vers 15, dass ein Nachkomme kommen wird. Und er weiß, okay, wenn es ein Nachkomme sein wird von Eva, dann wird er Leben bringen. Dann wird er retten. Und deswegen geht er hin und nennt seine Frau Eva. Er nennt seine Frau Leben. Und Mit Sicherheit war Adam enttäuscht von sich selbst wahrscheinlich. Er war böse auf die Schlange. Er wusste, ich vertraue nie wieder mehr der Schlange. Und deswegen wusste er, ich kann Gott vertrauen. Ich kann Gott mit allem vertrauen. Und wenn ich schon einmal dieses Wort nicht festgehalten habe, wenn ich schon einmal diesem Wort nicht vertraut habe, dann wenigstens dieses zweite Mal. Und deswegen glaube ich, ist dieser Vers hier drin, dass Adam geglaubt hat. Er hat geglaubt, ja, Gott wird uns eines Tages retten. Und er hat nicht viel gehabt von Gott. Er hat nur Vers 15 gehabt. Und bei Adam gab es noch keine Psalme, aber wenn es Psalme geben würde, dann wird er vielleicht im Psalm 9, Vers 11 in diesem Moment sagen, und auf dich werde ich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast mich nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Sein treuer Freund wird ihn nicht hinters Licht führen. Sein treuer Freund wird ihn nicht manipulieren. Nein, das weiß er. Und er weiß, dass sein Freund diese Verheißung aufrechterhalten wird. Und Adam hat recht behalten. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier ist das Leben, hier ist die Erfüllung der Verheißung. Jesus Christus ist dieser Nachkomme, den Gott verheißen hat. Und Gott ist seinem Wort treu geblieben. Jesus kam und hat uns gerettet. Und genau hier steckt das Herz Gottes, genau hier ist diese herrliche Errettung. Und genau hier vertraut Adam Gott. Er hat alles falsch gemacht, aber an dieser Stelle geht er nicht hin und sündigt nochmal. Nein, er glaubt Gott. Und deswegen auch ganz bewusst für uns, wir machen so vieles falsch im Leben. Und vielleicht sitzt du hier und hast noch nie an Gott geglaubt, hast immer nur gesündigt und lebst nicht mit Gott, bist nicht gerettet. Dann ist nicht meine Aufforderung, versuch dein Leben zu ändern. Nein, dann ist meine Aufforderung, geh hin und glaube jetzt Gott. Geh hin und tue jetzt Buße. Geh hin und gib dein Leben Jesus Christus. Und für diejenigen, die wir Gott schon kennen, will ich ermutigen, auch wenn du gesündigt hast, auch wenn du gerade mitten in dieser Sünde bist, es ist nicht richtig, hinzugehen und weiter zu sündigen, sondern hinzugehen und Gott zu glauben. Denn es gibt keinen besseren Ort, keinen besseren Gott, bei dem es schöner wäre und bei dem es besser wäre. Aber am Ende ist auch dieser Zustand von uns jetzt, hier, heute nicht befriedigend, weil morgen ist der letzte ganze Tag, am Samstag fahren wir nach Hause und der Jugendurlaub ist so gut wie vorbei. Und dann kommt irgendwann mal das Ende vom Jahr und irgendwann mal vom nächsten Jahr und irgendwann mal sind wir alle tot. Und irgendwann mal ist das Leben hier vorbei. Und deswegen ist tief in uns eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, bei Gott zu sein und ihn zu anbeten. Das ist der vierte Punkt, diese Sehnsucht. Und wir lesen ab Vers 21, ich lese mal nicht die Verse, dass eben Gott Adam und Eva die Felle machte und sie rausschickte. Und so haben Adam und Eva vor diesem Garten den Rest ihres Lebens gelebt. Und alle Kinder, alle Enkelkinder und wahrscheinlich noch weitere Generationen von Adam und Eva haben diesen Garten gesehen, haben gesehen, okay, vor diesem Garten stehen Engel. Nicht nur so kleine Babyengel, nein, es stehen Engel, die wirklich, wirklich riesig sind, mächtig sind, die fliegen, die brennende Schwerter haben. Und so haben ja, Adam und Eva dieses Leben außerhalb des Gartens aufgebaut. Und ich bin mir sicher, dass immer wieder die Kinder zu ihnen kamen und zugehört haben, wie es wohl in diesem Garten ist, hingeschaut haben auf diesen Garten und so gerne in diesem Garten sein wollten, so gerne mal sehen wollten, wie es von drinnen aussieht, so gerne mal mit Gott reden würden, so gerne mal mit ihm Gemeinschaft haben. Aber jeder von ihnen wusste, unmöglich. Unmöglich, da reinzukommen. Und so wie Michi das auch gestern schon in seinem Thema erwähnt hat, Prediger 3, Vers 11, hat Gott diese Ewigkeit in unser Herz gelegt? Hat Gott jedem von uns diese Sehnsucht hineingelegt? Damals war es vielleicht der Garten, weil es ihnen vor Augen war, aber bei uns heute ist es die Ewigkeit. Und dieses Leben geht einmal vorbei. Dieses Leben ist bei jedem einmal zu Ende. Und jeder von euch weiß, es geht danach weiter. Es geht danach weiter und jeder von euch weiß, okay, entweder bin ich mit Gott oder ich bin ohne Gott. Und da gibt es keinen Weg dran vorbei. Aber ich hoffe sehr, das ist so sehr mein Wunsch, mein tiefer Wunsch, dass wir uns nach einer Ewigkeit sehnen, die wir mit Gott verbringen. Und wir kennen das Lied Ewigkeit. Und da steht geschrieben in einem Vers, ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und genauso auch in unserem Motto-Lied. In der Bridge, wie singen wir das? Die Schöpfung ersehnt den herrlichen Tag, wenn Jesus erlöst, was in Sünde lag. Und so sehen wir, der Sündenfall hat alles kaputt gemacht. Aber wir sehen, es gibt Rettung. Und wir sehen auch vor allem, und das ist hoffentlich bei jedem von euch so, dass dieses Leben hier nur kurz ist, dass dieses Leben hier nicht das Paradies ist, sondern das Paradies eines Tages erst kommt. Und so hoffe ich sehr und bete auch dafür, dass zum Schluss wir alle sagen können, wie die Bibel auch endet, Offenbarung 22, Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Und so ende ich dieses Thema mit diesem Vers. Und auch diese Themenreihe und hoffe sehr, dass wir eine Sehnsucht haben nach unserem Erlöser, Erretter und unserem Vater. Amen.